Und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon eine Hetzschrift mit dem Titel »Ritter unter dem Banner des Propheten« veröffentlicht. Darin erinnert er Muslime an die Gebote des Islam, sich nicht mit den Ungläubigen anzufreunden und den Kampf gegen die Mächte des Unglaubens aufzunehmen. Jedes Mittel sei recht. Ein Schuss, ein Messerstich, ein Sprengsatz, alles legitime Mittel, um dem Hass auf die Ungläubigen konkrete Taten folgen zu lassen. Al-Zawahiri orientierte sich auch in anderen Bereichen an der Doktrin Al-Wala wa Al-Bara, etwa an der Forderung, man müsse auch gegen Apostaten und Herrscher in der islamischen Welt vorgehen, die unter dem Vorwand politischer Stabilität Bündnisse mit den Ungläubigen eingingen. Diese Regierungen seien selbst Ungläubige und sollten notfalls mit Gewalt gestürzt werden, um streng islamische Führer ins Amt zu bringen. Gleichzeitig sollten jene aktiv unterstützt werden, die den Geist des Dschihad in alle Welt tragen. Wie die Terrororganisation IS im Irak und in Syrien, wie Boko Haram in Nigeria oder wie Al-Shabaab in Somalia, um nur einige zu nennen. Ibn Taymiyyah, der vor fast 700 Jahren in Damaskus starb, hat eine Doktrin hinterlassen, die bis heute moderne Islamisten und Salafisten konservativster Ausprägung inspiriert. Entstanden in einer Zeit der Demütigung und Identitätskrise, erlebt sie immer dann eine neue Blüte, wenn sich diese Zeit tatsächlich oder gefühlt wiederholt. Und das Gefühl von Demütigung und Unterlegenheit gegenüber dem Westen gab es und gibt es reichlich in der islamischen Welt. In Zeiten von Wohlstand und Selbstbewusstsein hingegen erblühen die Philosophie, die kritischen Debatten und ein gemäßigter Islam. Kapitel 8. Von Clermont nach Jerusalem. Die Kreuzzüge und das islamische Europatrauma. Die Kreuzzüge werden oft als Höhepunkt des Konflikts zwischen dem Islam und dem Christentum gesehen. Im Kollektivgedächtnis der Muslime sind die militärischen Angriffe der Kreuzritter auf Jerusalem und später auch auf andere Teile des Nahen Ostens als historisches Trauma verankert und werden als Beleg für die kontinuierliche Aggression des christlichen Abendlands gedeutet. In arabischen Geschichtsbüchern werden die Kreuzfahrer nicht nur als brutale Krieger, sondern auch als Kannibalen beschrieben. Es gibt Berichte über die christlichen Eiferer, die im Jahr 1099 auf Pferden in die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem eingedrungen seien und dort an einem Tag 70.000 Muslime hingerichtet haben sollen. Das dürfte reichlich übertrieben sein, denn die Al-Aqsa-Moschee kann höchstens 10.000 Menschen ohne Pferde aufnehmen. Außerdem konnte keine Armee der Welt zu dieser Zeit 70.000 Menschen an einem Tag töten. Dennoch halten sich solche Schauergeschichten hartnäckig. So beklagte am 21. September 2017 der Fernsehsender Al Jazeera, dass die Kreuzritter im 11. Jahrhundert in der syrischen Stadt Ma'arat al-Nu'man muslimische Kinder getötet und ihr Fleisch gegessen hätten. Tatsächlich haben diese übertriebenen Darstellungen mehr mit der Gegenwart als mit der Geschichte an sich zu tun. Der Einfall der Mongolen in Bagdad und Syrien im 13. Jahrhundert hat viel mehr Opfer unter den Muslimen gefordert und der arabisch-islamischen Kultur nachhaltiger geschadet als die Kreuzzüge. Auch die innerislamischen Kriege haben zu größeren Verheerungen geführt als alle Kriege gegen die christlichen Reiche von der Gründung des Islam bis heute. Gleiches gilt übrigens für die innerchristlichen Kriege, die viel größeres Blutvergießen und massivere Schäden verursacht haben als alle Schlachten gegen muslimische Heere in 1400 Jahren. Allein der 30-jährige Krieg, dem fast ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel, stellt alle christlich-islamischen Kriege in den Schatten. Viele Muslime und Araber und übrigens auch viele Christen und Europäer sind jedoch selektiv in ihren Erinnerungen, weil diese Erinnerungen Ängste und Ressentiments der Gegenwart befeuern und entsprechend instrumentalisiert werden können. In den Textbüchern, mit denen Geschichte an muslimischen Schulen gelehrt wird, beschreiben lediglich 1,5 Seiten den Einfall der Mongolen, während Kreuzzügen und westlichem Kolonialismus ausführliche Kapitel gewidmet sind. Weil aber die Mongolen kurz nach dem Überfall auf Bagdad den Islam angenommen und ihre Feldzüge nun im Namen des Dschihad fortgesetzt haben, gilt der Westen als der große Feind. Man unterstellt der westlichen Welt pauschal einen chronischen Hass auf den Islam und zieht daraus die Legitimation, ihn zu bekämpfen. Diese Form der Abgrenzung von der westlichen, christlich geprägten Welt ist nach wie vor Teil der Identitätspolitik in den meisten islamischen Ländern und gehört zur Rhetorik von Islamisten und arabischen Nationalisten. Umgekehrt lässt die Angst vor dem Islam viele Europäer bei der Frage nach der gemeinsamen Geschichte zuerst an die Eroberung Spaniens durch die Araber denken, dann an die Eroberung Konstantinopels und die Belagerung von Wien durch die Osmanen und schließlich an den 11. September 2001 oder an andere Anschläge durch islamistische Terroristen und Dschihadisten. Auch das ist selektiv, denn dabei vergisst man, dass die islamisch-europäische Geschichte eben nicht nur aus Eroberung und Blutvergießen bestand. Es gab durchaus Phasen des friedlichen Miteinanders und der Kooperation. Und gerade in solchen Zeiten kam es zu einem Kulturtransfer, zu einem geistigen und wissenschaftlichen Austausch, der beide Kulturräume gleichermaßen befruchtete. Zwar haben die Muslime ab dem 7. Jahrhundert die antike Mittelmeerwelt zerstört und viele ehedem christliche Gebiete in Nordafrika, Persien und im Irak erobert, aber die Araber öffneten Europa auch neue Wege über die Wasserstraßen zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean. Mit den arabischen Reichen in Bagdad und Cordoba entstand eine große Handelszone, in der Waren aus Indien und China nach Europa gelangten. Zuckerrohr, Auberginen, Reis, Spinat, Artischocken, Zitrusfrüchte und Baumwolle lernten die Europäer erst kennen, als die Araber diese aus Indien importierten.